So, guten Morgen, ihr Lieben. Dem Herrn zu dienen, damit ehrt man Gott. Ich möchte kurz beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen auch jetzt für deine Gegenwart. Und ich bitte dich, dass du die Worte in den Mund legst und dass sie in den Herzen Frucht bringt. Herr, wir wollen niemanden sehen als dich, Jesus, allein. Hab Dank. Amen. Ja, ich freue mich, euch heute dienen zu dürfen über die Frage, bist du eine neue Schöpfung in Christus? Bist du auf dem Weg zur Verwandlung in sein Bild und Wesen? Das ist eine ganz provokative Frage zu Beginn. Lebst du, nachdem du getauft bist, noch in deinem alten adamitischen Wesen? Oder bist du wirklich eine neue Kreatur? Der Apostel Paulus stellte schon an die Römer eine ganz ähnliche Frage. Ich zitiere aus Römer 6, die Verse 3 und 4. Oder wisset ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben vielleicht wandeln? Nee, wirklich in einem neuen Leben wandeln. Ihr Lieben, wir müssen uns täglich darüber bewusst sein, was unsere Taufe eigentlich in der Tiefe bedeutet. Sie ist nicht nur ein Zeugnis, dass ich mich zu Jesus bekenne, das ist wichtig. Oder so wunderbar formuliert, wie einer der jungen Täuflinge letzten Sonntag gesagt hat, Jesus ist jetzt mein Chef. Finde ich ganz toll. Das ist ganz wichtig, da steckt viel drin. Wenn du das dein Leben lang praktizieren willst, dass er der Chef ist, dann tust du das, was er sagt. Und dann läufst du schon, wenn er nur guckt, dann musst du nicht schreien. Täglich müssen wir uns darüber bewusst sein. Aber bist du dir bewusst, dass das Taufbecken ein Wassergrab war, in welches du eingetaucht wurdest? Das Wassergrab der Taufe zeugt vom Tod unseres alten adamitischen Menschen, unserer alten, uns angeborenen Natur. Gleichzeitig zeugt es aber auch von der Auferstehungsstätte. Wir wurden sowohl in den Tod Jeshua getauft, als auch in seine herrliche Auferstehung und sind nun eine neue Kreatur. Und genau das sagt uns die Schrift. Und wenn man das einmal kapiert hat, da muss man nicht lange über die Taufe diskutieren, da muss man den Schritt gehen und einfach sagen, ich will eine neue Kreatur werden. 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn wir den Satz richtig lesen, ist alles abgeschlossen. Alles abgeschlossen, das Alte ist weg, die neue Kreatur ist da. Und was geschieht nun? Natürlich freut man sich nach der Taufe, dass man diesen Schritt gemacht hat. Aber der Teufel, oh, der steht ja schon in der Ecke. Was geschieht nach der Taufe? Da könnt ihr alle wahrscheinlich einiges erzählen. Betrachten wir zuerst einmal die Schrift. Jesus wurde getauft. Johannes wollte ihn gar nicht taufen, weil er meinte, er selber müsse ja von Jesus getauft werden. Matthäus 3, 15. Doch Jesus antwortete, lass es für diesmal geschehen, denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Was bedeutet dieser Satz? Gottes Gerechtigkeit wurde nur dadurch erfüllt, als Jesus seine menschliche Abstammung über seine Mutter Maria zu Adam in den Tod gab. Und als er aus dem Jordan heraufstieg, dann kam der Geist Gottes in leiblicher Gestalt einer Taube auf ihn herab und Gott sprach, das ist mein geliebter Sohn. Wir müssen einfach mal verstanden haben, dass Jesus ist der Sohn Gottes, gezeugt durch den Heiligen Geist. Aber er ist auch ein Menschensohn, gezeugt über Maria und hat eine Linie zurück bis Adam. Und diese Linie zurück bis Adam, die musste in den Tod. Und deshalb hat er gesagt, damit alle Gerechtigkeit erfüllt werde. Es ist nicht wie in der katholischen Kirche, dass Maria so ganz heilig war und aus dem Grund Jesus nicht ins Fleisch gekommen ist. Da gibt es ein Dogma. Und was steht in der Schrift? Wer sagt, dass Jesus nicht ins Fleisch gekommen ist, der ist der Antichristus. Also wir halten heute einfach mal fest, Jesus ist ins Fleisch gekommen, Gott sei Dank. Er wurde Mensch, wie du und ich. Aber in der Taufe hat er diese Linie zu Adam abgeschnitten. Und dann kam der Heilige Geist herunter aus der Höhe. Haben wir wirklich in der ganzen Fülle verstanden, welche Gnade uns zuteil geworden ist, als wir die Möglichkeit hatten, unser altes adamitisches Wesen in den Tod zu geben, im Wassergrab der Taufe, und wir dann im Glauben in der Kraft seiner Auferstehung aus dem Wasser herauskamen und jetzt eine ganz neue Kreatur nicht werden, sondern geworden sind. Das ist ein Unterschied. Raus aus dem Wasser und jetzt bin ich in Christus. Jetzt sind wir mit Christus auferweckt worden. In ein ganz völlig neues Leben. Ist das nicht wunderbar? Was sagt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Kolosser? Kapitel 3, Verse 1 bis 4, ich zitiere, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Suchet, was droben ist. Finden wir das, wenn wir die Eingangsworte nehmen? In Social Media findet man das den ganzen Tag auf dem Handy. Ist das Suchen, was droben ist? Ich denke, nein. Ihr habt es gehört. Wenn das so ist, dann bist du mit Jesus verborgen in Gott, sagt die Schrift, und dann kann dir der Teufel überhaupt nichts mehr anhaben. Du bist in Christus und somit verborgen in Gott. Nochmal, du bist in Christus. Das kannst du merken. Und dann verborgen in Gott. Was will der Teufel da noch? Ein bisschen meckern. Aber er kann letzten Endes überhaupt nichts ausrichten. Bei Jesus war es nicht anders. Wir lesen in der Schrift, dass er gleich nach der Taufe im Jordan in der Wüste vom Teufel versucht wurde. Matthäus 4, Vers 1. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste hineingeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Vielleicht hast du das auch erlebt nach deiner Taufe, dass der Feind gleich versucht hat, nach dir zu greifen. Aber was hat Jesus gemacht? Jeshua hat auf alle drei Versuchungsversuche des Feindes immer nur mit dem Wort Gottes gekontert. Es steht geschrieben. Und dann wiederum steht geschrieben. Und beim dritten Mal hat er gesagt, weg Satan, denn es steht geschrieben. Ich möchte diese Versuchungen des Feindes doch einmal ein bisschen näher beleuchten, damit wir seine Taktik besser verstehen. Er kennt das Wort Gottes ganz genau, aber er verdreht das Wort ganz oft. Stellt Gottes Wort in Frage, wie damals schon im Paradies, sollte Gott gesagt haben? Und er lässt bei seinen Zitaten oft etwas weg. Kannst du mal im Psalm 91 mal prüfen, und was er gesagt hat. Auch interessant. Und er bietet etwas an, was viel kleiner ist und weniger ist als das, was Gott für dich und mich vorbereitet hat. Stellt euch mal vor, der bietet dem Herrn Jesus an, der will ihm die ganzen Reiche der Welt geben. Aber Jeshua war ja zusammen mit seinem Vater der Hersteller des ganzen Universums. Was will er da mit der kleinen Erdkugel? Ja? Aber so dumm ist der Feind. Oder so dreiste. Nach der dritten Antwort Jeschuas musste der Teufel auf den Befehl Jesu gehorchen und gehen. Und das ist ganz wichtig. Wenn der Feind uns angreift, dann haben wir die Kraft und die Vollmacht, ihn im Namen Jesu wegzuschicken. Matthäus 4, Verse 10 und 11. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben. Und wiederum hat er zitiert, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und das ist die Bedienungsanleitung für jeden Getauften. Wir müssen dem Feind mit dem Wort Gottes antworten und dann wird er uns verlassen. Wir müssen doch vor dem Feind überhaupt keine Angst haben. Warum? Wir sind doch in Christus, verborgen in Gott. Ja, was will er denn? Ist einfach gesagt, aber doch auch leicht getan, wenn wir es anwenden. Der Feind kann uns nicht überwältigen, niemals. Aber er beobachtet uns, er versucht uns, er täuscht uns und er zieht sogar das Wort Gottes in Zweifel, wie damals im Paradies. Da habe ich eine ganz kleine Anleitung. Es gab ein kleines Mädchen in der Kinderstunde und die war so drauf, dass sie immer gesagt hat, der Herr Jesus ist in meinem Herzen. Und dann gab es ein paar andere, die gesagt haben, puh, wenn jetzt aber der Teufel kommt und dich ein bisschen versuchen will und dir eine Sünde vorgaukelt, was machst du dann? Und dann hat sie gesagt, doch ganz einfach, ich schicke den Herrn Jesus an die Tür und der wird schon fertig werden mit ihm. Ja. Ganz kindlicher Glaube und einfach. Was ist der Sinn der Neuschöpfung, ihr Lieben? Wenn wir getauft sind, dann sind wir wiedergeboren aus Wasser und aus Geist, sagt die Schrift. Also eine völlige Neuschöpfung in Christus. Ja, was ist denn der Sinn dieser Neuschöpfung? Das heißt ganz einfach, wir leben jetzt nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Und wir müssen, um das wirklich zu verstehen, im Römerbrief einmal die Kapitel 6 bis 8 durcharbeiten. Habe ich aber heute keine Zeit, also da brauchen wir ein bisschen länger. Aber das wäre ganz interessant. Obwohl du der Sünde gegenüber wirklich tot bist im Glauben, weil du deinen alten Adam im Wassergrab abgelegt hast, wird die Sünde mit ihrer starken Anziehungskraft doch noch ein bisschen wirken wollen, dass du nicht, und ich betone, nicht das Gefühl hast, in einem neuen Leben zu wandeln. Kommt es auf dein Gefühl an? Weißt du, in Römer 6, in den Versen 1 bis 11, die ich jetzt mal ganz lesen möchte, da macht Gott seinen Sohn für uns zur Sünde, damit er alle Sünden ans Kreuz getragen hat. Und gerade deshalb konnte Paulus ganz deutlich erklären, dass auch wir im Alltag eine große Hilfe haben. Im Vers 6 steht nämlich, wir wissen ja, da steht nicht, wir fühlen. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Ich habe mein jüdisches Testament mitgebracht. Es gibt einen Juden, der das Neue Testament aus der jüdischen Sicht übersetzt hat. Und da möchte ich mal diese Verse gerne vorlesen, weil es nämlich ganz interessant ist. Da lese ich, sollen wir also sagen, lasst uns sündigen, damit mehr Gnade sein kann? Das möge der Himmel verhüten. Wie können wir, die der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wisst ihr nicht, dass diejenigen von uns, die eingetaucht sind in den Messias Jeshua, also eingetaucht in der Taufe, in seinen Tod getauft sind? Durch die Eintauchung in seinen Tod wurden wir mit ihm begraben, damit auch wir, so wie der Messias durch die Herrlichkeit des Vaters wieder von den Toten auferweckt wurde, ein neues Leben haben mögen. Denn wenn wir mit ihm in einem solchen Tod vereint waren, werden wir auch in einer solchen Auferstehung mit ihm vereint sein. Wir wissen, das steht nicht, wir fühlen, wir wissen, dass unser altes Selbst mit dem Pfahl hingerichtet wurde, damit der ganze Leib unserer sündigen Neigungen vernichtet werde und wir nicht länger Knechte der Sünde seien. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde gereinigt. Da wir nun aber mit dem Messias gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass der Messias von den Toten auferweckt wurde, um niemals wieder zu sterben. Der Tod hat keine Vollmacht mehr über ihn, denn sein Tod war ein einmaliges Ereignis, das nicht wiederholt zu werden braucht. Sein Leben aber lebt er für Gott. So erachtet auch ihr euch als der Sünde gestorben, lebendig für Gott durch eure Vereinigung mit dem Messias Jeshua. Ich finde die Übersetzung ganz interessant, wie er das gesagt hat. Unser altes Wesen ist gestorben und die Neigungen unseres Wesens zur Sünde ist tot. Die neue Genfer Übersetzung sagt, was wir verstehen müssen, also nicht fühlen, was wir verstehen müssen, ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir ohne Christus lebten, vor der Taufe, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Herrlich. Einfach herrlich, ihr Lieben. Wenn wir in Christus sind, dann ist uns altes und angeborenes Wesen unwirksam geworden. Und jetzt kann uns der Heilige Geist beginnen, in das Ebenbild Jeschuas zu verwandeln. Und genau das ist der Sinn der Neuschöpfung und die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das lesen wir in Römer Kapitel 8 und Vers 29. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich, nicht ähnlich steht da, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. In Hebräer 1, Vers 3 ist uns gesagt, dass Jesus das vollkommene Abbild seiner Herrlichkeit ist, das Abbild seines Wesens, des himmlischen Vaters. Jesus ist also der Abglanz des Vaters, das heißt das unverfälschte Abbild seines Wesens, nicht vom Äußeren her, sondern seines Wesens, seiner Art. Und jetzt sollen wir gleich sein, gleich dem Abbild seines Sohnes, diesem unverfälschten göttlichen Wesen? Ist das von Paulus nicht ein bisschen hochgegriffen? Ist das Ziel nicht zu hoch gesteckt? Nein. Wenn wir ständig in Christus sind und bleiben, dann werden wir Stück für Stück verwandelt in sein Bild und Wesen. Halleluja. Wenn Jesus, das Lamm, der Abdruck des Wesens des Vaters ist, dann ist die Herrlichkeit des Lammes auch die des Vaters. Jesus hat uns also das Wesen des Vaters in Lammesgestalt dargestellt und offenbart. Und deshalb konnte in Römer 6, 11 der Satz geschrieben sein von Paulus, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier sagt Paulus eigentlich ganz klar, und deutlich zusammenfassend, was wir über unsere Beziehung zur Sünde aufgrund unserer Stellung in Christus glauben sollen. Es kommt nicht darauf an, ob wir das gefühlsmäßig nachvollziehen können, dass wir für die Sünde tot sind, sondern wir sollen es einfach annehmen, weil es Gottes Wort ist, weil es tatsächlich so ist. Interessant ist, dass Paulus in den Versen 1 bis 11 im Kapitel Römer 6 immer in der Vergangenheitsform schreibt. Er benutzt diese Form, um hervorzuheben, dass wir, was die Sünde betrifft, gestorben sind. Es ist vorbei, das Alte ist vergangen. Und weil unser alter Mensch mit Christus gestorben ist und wer gestorben ist, der ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen und den Unterschied darlegen zwischen die Sünde und den Sünden. Die Sünde ist die in uns wohnende Sünde seit Adam. In unserem alten adamitischen Fleisch lebt und wohnt die Sünde. Und daraus entstehen dann unter Umständen Tatsünden. Aber die Sünde, die ist tot. Wenn du einmal im Wassergrab warst, ist diese Sünde tot. Und das musst du glauben und aussprechen und dem Feind auch sagen, ich habe mit dir nichts zu tun. Oder wie das Mädchen gesagt hat, ich schicke Jesus an die Tür und er wird schon fertig werden mit dem. Und diese Stellung, wie sie Paulus in seinem Brief an die Römer darstellte, ist eigentlich der Ausgangspunkt zur praktischen Heiligung, zu dem Weg der Verwandlung in das Bild und Wesen Jeschuas. Und das ist unsere Aufgabe. Der Plan Gottes für dich und mich ist nicht nur das Ziel einer Errettung, da fängt es erst an, sondern das Ziel ist, uns in das Ebenbild Jesu zu verwandeln, in das Bild seines Sohnes. Gott will, dass wir ihm gleich werden. Ist das nicht ein zu hohes Ziel? Ist das nicht übertrieben? Gottes höchstes Ziel besteht doch darin, uns nicht nur zu Ärzten, Missionaren oder Predigern zu machen, es ist alles gut, sondern vielmehr, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Alles andere muss diesem vorrangigen Ziel untergeordnet sein. Natürlich darfst du ein guter Christ sein. Natürlich darfst du ein guter Prediger oder ein erfolgreicher Missionar oder ein gesegneter Diener Gottes sein in allen möglichen Bereichen. Aber das höchste Ziel ist die Verwandlung in das Ebenbild und Wesen Jeschuas, und dein Dienst und deine Aufgabe soll dazu dienen, dich in diesen Verwandlungsprozess hineinzubringen. Das höchste Ziel hat viele Zwischenstationen, unterschiedliche Dienste und unterschiedliche Aufgaben. Aber am Schluss will der große Gott in dir seinen Sohn Jeschua erkennen und sein eigenes Wesen. Begonnen hat dieser Weg zur Verwandlung in sein Bild mit der Taufe, indem wir unseren alten Menschen in den Tod gegeben haben. Und jetzt leben wir nicht mit Christus, sondern in Christus. Das ist ein Unterschied. Und wir akzeptieren den Willen Jesu. Jetzt ist er Chef geworden. Wirklich, wie der junge Mann da gesagt hat. So, und wenn ich jetzt das Ziel habe, immer den Willen Gottes zu erfahren und zu erfragen und dann das Ja in meinem Herzen, diesen Willen zu tun, ob er mir passt oder nicht, ob er mir logisch erscheint oder nicht, völlig egal. Auf den Gehorsam kommt es an. Und der Gehorsam bringt den Segen. In Matthäus 5, 48 lesen wir damit: Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das hat Jesus gesagt. Also ist das Ziel nicht zu hoch gesteckt. Dieses Wort von Jesus konnte ich lange nicht verstehen. Hat er die Latte da nicht etwas zu hoch angesetzt? Aber Jesus erinnerte doch die Leute nur daran, wie der Mensch von Anfang an von Gott geschaffen war, nämlich sehr gut. 1. Mose 1, 31. Gott nannte den Menschen nicht deshalb sehr gut, weil er intelligenter oder schöner war als andere Geschöpfe, sondern weil er den Charakter Gottes widerspiegelte. Das war das Ausschlaggebende. Allerdings nur eine Zeit lang. Dann kam der Abfall. Sage ich mal, der Abfall vom Normalfall. Eigentlich sollten wir normal sein wie Gott, so hat er uns geschaffen. Und jetzt kam durch Adam und Eva dieser Abfall vom Normalfall. Nur zwei Kapitel nach der vollkommenen Schöpfung wandte sich der Mensch von Gott ab, verlor den Geist Gottes und wurde jetzt zum Sklaven der Sünde. Nachzulesen, Römer 6, Vers 16 bis 22. Könnt ihr vielleicht zu Hause machen. Seitdem wird der Mensch von der Sünde, das heißt vom Denken einer gottlosen Welt geprägt. Und die Existenz Gottes wird seitdem verleugnet, unterdrückt oder als lächerlich dargestellt. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil, die Situation wird immer schlimmer. Die Konsequenzen sind nicht zu übersehen. Unrecht, Egoismus, Friedlosigkeit, Kriege und zerbrochene Beziehungen. Völlig falsche politischen Ansätze auf der ganzen Welt. Aber Gott sei Dank, ich sage immer, die Politiker quatschen, aber Gott hat das Sagen. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Die können reden, was sie wollen. Gott entscheidet am Schluss auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist der Alltag einer verlorenen Welt ohne Gott. Und seit dem Sündenfall haben wir vergessen, wie der Mensch eigentlich sein sollte, wie er von Anfang an von Gott geplant war. Der Feind will uns in dieser von Gott abgefallenen Situation belassen und uns sogar zum Sklaven der Sünde machen. Und dann kam Jesus. Der Sohn Gottes wurde Mensch, hat den Auftrag des Vaters erfüllt. Er wurde als Mensch geboren, um zu sterben. Auf diese Weise hat er uns die völlige Erlösung gebracht. Haben wir verstanden, was unsere Berufung aus Gottes Sicht ist, nämlich so zu werden, wie Jesus ist, verwandelt in sein Bild und Wesen. Aber so zu sein wie Jesus wurde für dich, wenn du ehrlich bist, vielleicht zunehmend zu einer Illusion. So zu werden wie Jesus ist scheinbar ein unerreichbares Unterfangen. Bruder Hartmut, wovon redest du da gerade? Es scheint doch wirklich völlig unmöglich zu sein. Und deshalb kommt immer wieder vor, dass wir im Versagen und in der Frust enden. Ich könnte eigentlich genauso gut versuchen, auf den Mond zu klettern, als wie zu werden, wie Jesus ist. Wie soll das zugehen? Wobei Gott gleich zu sein eigentlich der Normalfall für die Jünger Jesu wäre, wenn man die Schrift genau nimmt. Denn Gott hat den Menschen von Anbeginn der Welt als sein Ebenbild geschaffen, mit dem er in einer engen persönlichen Gemeinschaft leben wollte. Hätte nicht die Sünde den Menschen entstellt, wären wir charakterlich nach wie vor wie Gott selbst. Wir würden recht denken, korrekt handeln, in Frieden und Liebe miteinander leben und Gott ehren. Aber genau das sagt Jesus in Matthäus 5, 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater, euer himmlischer Vater, vollkommen ist. Also ist das sein Auftrag an uns, das ist sein Wille. Und wie können wir nun dieses scheinbar unerreichbare Ziel der Ebenbildlichkeit Jesu erreichen? Natürlich fängt es mit der Taufe an. Das Alte muss ja in den Tod. Und dann wird was Neues werden. Und jetzt kommt das, was der Feind oft macht, und das ist der größte Fehler. Er will uns dazu bringen, dass wir aus eigener Kraft versuchen, Jesus zu kopieren. Jetzt werden wir fromm. Versteht ihr, was ich meine? Ja, so immer selber alles tun, ich, so wie die Pharisäer. Aber wir dürfen niemals versuchen, das Leben von Jesus zu kopieren, sondern wir müssen kapieren, wie der Mensch gelebt hat, und nicht kopieren, sondern kapieren, was das Geheimnis ist. Und das Geheimnis ist die Stellung in Christus. Ich könnte jetzt mit vielen Bibelstellen den Nachweis bringen, wie Jesus gelebt hat. Aber da war ich eine Stunde extra. Das können wir jetzt nicht machen. Das müsst ihr einfach mal annehmen oder mal selber forschen. Ich fasse aber mal kurz zusammen, wie Jesus lebte in 7 Punkten, ganz grob. Er hat immer den Willen seines Vaters erfragt und getan. Er hat viel Zeit in der Stille mit seinem Vater verbracht. Und das würde er auch heute tun. Und wenn er 3 Handys in der Hosentasche hätte, dann würde er die Zeit mit seinem Vater verbringen. Ich habe nichts gegen Handys. Ich habe auch eins da in meinem Ding drin. Ich benutze es hauptsächlich beruflich. Ja, oder wenn privat mal da geschwind was kommt. Aber dass ich da anfange, meine Zeit totzuschlagen mit Spielen und was weiß ich alles Mögliche, das ist nicht meine Aufgabe. Du musst es selber entscheiden. Ich sage immer auch beim Fernsehapparat, ich muss den Knopf wissen, wo ich ausschalten muss. Und muss wissen, was darf ich einschalten. Und das ist überall so. Das ist eine Führung, die wir selber lernen müssen. Aber er hat viel Zeit in der Stille mit seinem Vater verbracht. Das kannst du auch unterwegs, im Auto, wenn du fährst. Ach da, das habe ich sehr oft eine Verbindung zum Herrn. Jesus hat nichts aus eigener Kraft getan, sondern er redete und wirkte mit der Kraft seines Vaters, der in ihm wohnt. Das ist ein ganz, ganz tiefes Geheimnis, ihr Lieben, für den Alltag. Und er tat nur das, was er den Vater tun sah. Also er hat immer geguckt, was macht mein Vater, und das mache ich auch. Er hat seinen Vater in alle Lebensbereiche einbezogen. Er war bedingungslos gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Sein Vater war sein Chef. Ich muss es immer wiederholen, der junge Mann hat es ganz toll gesagt. Jetzt ist Jesus mein Chef. Und er war wirklich bedingungslos gehorsam. Er hat seinem Vater voll vertraut bis zum Tod und befahl seinen Geist in dessen Hände am Kreuz. Jesus wollte, dass wir seinem Beispiel folgen. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal kurz einen Einblick in mein eigenes Leben geben. Da kann man es ein bisschen besser kapieren. Da muss man mal ein bisschen von sich mal was loswerden. Ich mache den ganz fatalen Denkfehler. Ich wollte wirklich ein braver Junge sein, mich mit 14 taufen lassen, einfach ein guter Christ werden und jene Dinge tun, die Gott gefallen. Also besonnen, sittsam, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, freundlich und geduldig und demütig sein und so weiter. Aber ich habe es nicht geschafft, aus eigener Kraft. Ich bin also in Wahrheit kläglich gescheitert. Und so zu sein wie Jesus wurde für mich, wenn ich ehrlich bin, zunehmend zu einer Illusion. Mir ging es einfach so in meinem Leben. Es ging so weit sogar, dass ich mich für einige Jahre von Christus völlig zurückzog, weil ich müde war von diesem Versuch, so zu sein, wie ich eigentlich nicht sein konnte. Aber eines habe ich gemacht, jeden Tag, ein ganz kurzes Gebet. Herr Jesus, ich will deinen Willen erkennen und ihn tun. Ich wusste zwar, dass die Dinge, die ich in diesen Jahren damals tat, Gott nicht gefallen haben. Aber wenigstens lebe ich nicht mehr als Heuchler. Dann aber plötzlich verstand ich unter einer Predigt eines wirklich geistbegabten Predigers den Vers, den Paulus an die Galater geschrieben hat. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt nicht neben mir, sondern in mir. Und jetzt erkannte ich einen ganz entscheidenden Punkt. Wenn Jesus mich auffordert, seinem Beispiel zu folgen, wenn er will, dass ich dasselbe tue, was er getan hat, dann muss er mir auch dieselbe Kraftquelle zur Verfügung stellen, die er als Mensch hatte. Und wenn der Herr Jesus über sich selbst sagt, dass er nichts aus sich selber getan hat, dann kann er doch auch von mir gar nicht erwarten, dass ich die Werke aus mir selber vollbringe. Das habe ich da mal kapiert plötzlich. Und wenn Jesus von mir verlangen würde, dasselbe zu tun, was er getan hat, und mir dabei nicht dieselbe Kraftquelle zur Verfügung stellen würde, dann wäre er doch nicht Gottes Sohn. Und der Teufel würde sich über mich nur lustig machen. Also habe ich plötzlich erkannt, dass er, der Christus in mir, die vollkommene Kraft aus der Höhe ist und mir diese Kraft durch seine Innenwohnung grenzenlos zur Verfügung stehen muss und grenzenlos zur Verfügung steht. Und ihr Lieben, das ist eines der Geheimnisse des Evangeliums. Jeshua selbst ist durch die Gegenwart des Heiligen Geistes die Kraftquelle im Leben eines jeden Jüngers. Und dieses Lebensgeheimnis hat Jesus zusammengefasst mit den Worten Johannes 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt ein bisschen Frucht? Nee, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie viele frommen Leute laufen auf Gottes Erdboden rum und tun getrennt von Jesus alles Mögliche. Und am Schluss ist es nur Holz und Stoppel und Stroh, was da verbrennt. Diesen Vers kannte ich wohl von Jugend auf auch auswendig sogar. Aber dessen befreiende Wahrheit habe ich erst viel später kennengelernt, angestoßen durch diese Predigt von diesem großen Gottesmann. Ich habe begonnen, und das ist auch ein kleines Geheimnis, aber ich gebe es gerne weiter, ich habe begonnen, jeden Morgen nach dem Aufstehen an mein Schlafzimmerfenster zu stehen, meine Hände nach oben zu heben und laut zu bekennen: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Dann habe ich gesagt: So Teufel, jetzt mach mal deine Ohren auf. Gestorben ist mein Hochmut. Meine Frau hat mich ja bezeichnet als Lackaffe, bevor sie mich geheiratet hat. Da hat sie auch recht gehabt. Der Lackaffe ist tot. Hochmut ist tot, Einbildung ist tot, alle meine fleischlichen Wünsche, alles ist tot, Teufelsfleisch gehört. Ich habe noch mehr aufgezählt, was ich jetzt nicht sagen will. Aber alles, was bei mir so negativ war in meinem Wesen, habe ich jeden Morgen dem Feind vorgehalten, das ist tot. Hast kapiert? Du kannst mich diesbezüglich nicht verführen. Ich lebe in Christus und Christus lebt in mir. Und jetzt bin ich in einer neuen Kreatur und deine ganzen Angriffe, die du fahren willst, die scheitern. Christus hat dich längst besiegt. Er hat einen Triumphzug aus dir gemacht. Hast kapiert? Also lass mich heute in Ruhe, hau ab. Und das habe ich circa 3 Monate einfach jeden Morgen im Glauben und gemacht. Und dann hat meine Frau irgendwann mal gesagt, mein Mann hat sich verändert. Nicht ich war's, sondern der Christus in mir. Und wir müssen diese Dinge bekennen. In der Offenbarung steht es sogar geschrieben, wir müssen laut bekennen, nicht leis bloß lesen oder denken. Hinein in die Luft, in den Luftbereich, da wo der Teufel herrscht, das muss er hören. Und dieser Vers, den kannte ich auswendig schon von klein auf. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Aber habe ich es kapiert? Und dieses, ich bin mit Christus gekreuzigt und ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das ist das tiefe Geheimnis für den Beginn einer Veränderung deines Lebens in Richtung Verwandlung in das Ebenbild Jeschuas. Wenn du wirklich mit deiner alten Natur gestorben bist, dann trifft dich kein Angriff von außen. Dann hast du schon mal einen Leichnam gesehen, wenn du den mit der Nadel anstupfst, ob der reagiert? Hast du schon mal eine Leiche, die im Sarg gelegen ist, beleidigt, weil sie dir alles angetan hat in deinem Leben? Reagiert die Leiche? Nö. Also, du brauchst auch, wenn du beleidigt wirst, gar nicht sauer reagieren. Was glaubst du, wie oft ich es in meinem Leben erlebt habe? Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, die Beleidigung trifft dich in mir, danke. Dann habe ich weitergegangen. Und das kannst du üben. Das ist üben. Warum gibst du deiner alten Natur nach, deinem alten adamitischen Wesen und fängst dann auch Streit an und am Abend musst du wieder Buße tun? Dann machst du doch gleich am Anfang und sagst, du triffst mich nicht. Das habe ich so mal jemandem gesagt, der mich scharf angegriffen hat. Da habe ich gesagt, vielen Dank für den Angriff, aber er trifft mich nicht. Er trifft Jesus in mir. Sei vorsichtig, da hast du vielleicht einen Falschen ausgesucht. Ja, so müssen wir in der Praxis umgehen. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn dein alter Adam tot ist, dann trifft dich doch nichts mehr. Dann kannst du jederzeit sagen, ich lebe nicht mehr. Was du mir gerade gesagt hast, höre ich nicht. Und wie du mich beleidigst, trifft mich nicht. Dein Angriff trifft mich nicht, sondern er trifft den Christus in mir. Und das ist eine ganz wunderbare Waffe gegen den Feind. Irgendwann stinkt es dem, sich mit dir zu unterhalten oder dich versuchen zu wollen, weil er genau merkt, er kann da gar nicht landen, weil er es ja mit Jesus zu tun hat, der in dir lebt. Und der hat ihn schon längst besiegt und einen Triumphzug aus ihm gemacht. Du kannst dem Feind entgegnen, dass er sich gerade mit einem Leichnam beschäftigt, der überhaupt nicht reagiert, der tot ist. Stell dir das mal vor. Ist eigentlich ganz einfach. Du kannst dem Teufel ganz einfach Folgendes sagen. Wenn du mich jetzt angreifst, dann greifst du nur den Christus in mir an. Und er ist schon längst mit dir fertig geworden. Er hat dich besiegt, am Kreuz auf Golgatha. Und er hat einen Triumphzug gemacht und dich im Triumphzug, im Siegeszug einhergefahren. Deine Angriffe sind sinnlos und ohne Zielführung. Praktizier's. Du wirst erleben, es funktioniert. Der Feind muss abhauen. Und wenn du dann noch mit dem Blut Jesu arbeitest und dem das vorwirfst, die größte Angst hat der Feind vor dem Blut Jesu. Die größte Angst. Und wir müssen uns Refamilien auch jeden Tag in das Blut Jesu einhüllen im Gebet, morgens. Und dann passiert vieles nicht, was passieren würde, wenn du als Vater und als Mann der Familie nicht deinen priesterlichen Dienst ausübst, dann kann alles Mögliche passieren. Und das habe ich regelmäßig praktiziert. Und wie ich vorhin gesagt habe, nach 3 Monaten hatte sich mein Leben radikal verändert. Ihr Lieben, die Erkenntnis, dass Christus in mir heute dieselbe Kraftquelle ist, wie sein Vater für ihn damals war, das hat mein Leben viel mehr verändert als meine Wiedergeburt. Darum kann und will ich nichts anderes predigen als allein Christus in mir. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Einer meiner väterlichen Vorfahren, das war der bekannte Graf Zinzendorf, der bekannte einmal: Ich habe nur eine Passion, und das ist er und nur er. Und Gott sei Dank habe ich das vielleicht ein bisschen geerbt, diesen Segen, dass ich einfach sagen kann, in meinem Leben gilt eines, und das ist er. Und alles andere ist uninteressant. Die Erkenntnis, dass Jesus nichts aus eigener Kraft getan hat, das hat mein Leben verändert. Mehr als alle anderen Erfahrungen, und es waren viele, die ich mit Gott machen durfte. Er öffnete mir die Augen dafür, wie ich heute als Jünger Jesu im Alltag leben kann. Obwohl diese Tatsache klar in der Bibel verankert ist, konnte ich es über viele Jahre überhaupt nicht erkennen und dachte immer, ich muss mich anstrengen, um das zu erreichen. Und deshalb möchte ich dir gerne zum Schluss auch noch eine praktische Hilfe geben. Ich möchte dir heute diese praktische Hilfe geben, weil es wirklich von größter Wichtigkeit ist, diese geistlichen Prinzipien zu verstehen. Und ich bin wirklich dankbar für jede praktische Hilfe in meinem Leben, die ich von anderen Jüngern Jesu, von anderen geistlich geführten Personen anhand des Wortes Gottes lernen durfte. Ich erinnere mich immer wieder daran, wer ich bin. Was bin ich? Ich bin ein Sohn Gottes. In mir lebt der Herr. Und er ist der geheime Motor meines Lebens. Und damit lenke ich meinen Blick weg von mir selber und nur noch auf ihn. Und dann ist der Blick zu ihm wie ein Magnet. Da komme ich gar nicht auf die Idee mit diesen vielen Medias, die es da gibt heutzutage. Der Blick zieht uns an auf den Herrn. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Nach Hebräer 12, Vers 2. Es tut mir gut, diese Wahrheiten auch tagsüber immer wieder zu wiederholen. Es gibt viele Situationen im Laufe des Alltags, auch zwischen den beruflichen Aufgaben und was man da hat, immer wieder zu sagen, stopp, ich bin ein Sohn Gottes, der macht es nicht. Oder der muss es so und so machen. Also immer diese Beziehung zum Herrn zu haben. Die Aussprüche, ob in Gedanken oder artikuliert in Worten, die lenken dann die Gedanken auf Jeshua und den Vater im Himmel. Und dann erkennen wir auch bei Schwierigkeiten nur noch Gelegenheiten. Jede Schwierigkeit wird zu einer Gelegenheit Gottes, sie zu ändern. Und dann sind Schwierigkeiten gar keine Schwierigkeiten mehr, sondern dann ist es schon ein Wissen, Gott ist drin, und er wird alles regeln. Und wenn ich das praktiziere, dann fällt es mir immer leichter zu sagen, wie Jesus im Garten Gethsemane gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ihr Lieben, das ist ein Prozess, so weit zu kommen, dass man das in allen Situationen sagen kann. Denn jetzt wird mir immer wieder ganz neu bewusst, dass Jesus als Mensch nichts anderes getan hat, als nur den Willen seines Vaters tun wollte, den er über alles liebte. Und diese Abhängigkeit von seinem Vater, das war das herausragendste Merkmal im Leben von Jesus als Mensch auf dieser Erde. Er wollte immer nur im Vater sein. Er wollte immer nur den Willen des Vaters tun. Und mich hat es mal so gestört, wo ich das so gelesen habe an dem Teich Bethesda. Da gab es ja hunderte Kranken, die da lagen und die haben immer wieder gewartet. Und Jesus lief durch und einen hat er geheilt. Ja, ist das nicht ungerecht? Warum lässt du alle anderen? Aber er hat den einen geheilt, weil er gesehen hat, dass der Vater das regelt. Er hat nichts selber entschieden. Und das ist ein ganz großes Problem bei uns Menschen. Wir wollen doch immer alles selber entscheiden und betreiben und beeinflussen und, und. Und das ist ein Prozess, das zu lernen, nur das zu tun, was Jesus tun würde, seinen Willen zu erfragen und den zu tun, ob mein Verstand mitwacht oder nicht, ob meine Gefühle mitmachen oder nicht, ob meine Erfahrungen aus der Vergangenheit das jetzt akzeptieren würden oder nicht, das ist alles uninteressant. Wenn wir den Willen Gottes erkennen, dann müssen wir ihn ganz einfach tun. Und wenn du heute diese Botschaft verstanden hast, dann wird es dein größtes Bedürfnis sein, alle Zeit in Christus zu sein, so wie Jesus in seinem Vater war und er in ihm. Ich möchte mit einem Auszug aus dem hohepriesterlichen Gebet Jeschuas, Johannes 17, Verse 20 bis 23 schließen. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien. Lieben, das ist schon ein ganz großes Geheimnis. In Christus, in Gott. Und da sind wir eins mit ihm. Und wenn wir dieses Ziel unter der Gnade erreicht haben, nicht im eigenen Anstrengen, unter der Gnade erreicht haben, dann sind wir in das Ebenbild Jeschuas verwandelt und können ihn, den Messias, am Tage der Entrückung nach Epheser 1 vervollständigen, als Glied an seinem Leib, an welcher er das Haupt ist. Das ist eine ganz interessante Bibelstelle in Epheser 1. Die Gemeinde, die da ist, sein Leib und er ist sein Haupt. Und da sagt der Urtext, wir werden ihn vervollständigen, den Messias. Er ist ja nur das Haupt und er braucht den Leib. Und wenn wir dann in der Entrückung ihm entgegengerückt werden, dann sind wir fähig, durch die Verwandlung in sein Bild und Wesen nun den Messias zu vervollständigen. Ist das nicht ein ganz hohes Ziel? Aber es ist nicht zu hoch, weil du nichts tun musst. Es ist Gnade. Der Herr gebe euch die Möglichkeit, es ganz tief im Herzen zu verstehen. Amen.